Gute und Herr. Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio hier bei uns auf dem Channel. Heute mal wieder mit mir, Niklas, und ich wurde nicht bedroht, aber gebeten, den SV Torno zu grüßen, und das tue ich hiermit recht herzlich. Liebe Grüße gehen raus an die beiden netten Jungs, die mich da mal angesprochen haben. Und ansonsten kann ich berichten, dass ihr wieder abgeliefert habt. Sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Fragen, denen ich mich jetzt nun widmen werde. Und die erste kommt von Alfonso Davies OP8737 und er schreibt: Gude, es kommen Marktwert-Updates. Allerdings haben sich folgende Attribute verändert. Erstens, Angelo Stiller, jetzt neuerdings Stiller, ist Engländer. Also, ich will jetzt nicht alle vorlesen, sondern die Spieler vorlesen und die Bedingungen und dann, worum es geht. Es geht darum, wie hoch sinkt oder steigt der Marktwert des Spielers oder bleibt er gleich durch die angepasste Komponente. Also, Angelo Stiller, neuerdings Stiller, ist Engländer. Ich sage, der Marktwert steigt von 32 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro. Einerseits, weil englisches Talent oftmals auch overhyped wird, das ist vollkommen klar, aber auch, weil ich dann davon ausgehen würde, dass Angelo Stiller auch in England aufgewachsen ist, wahrscheinlich 3 Jahre in irgendeinem FA oder walisischen Jugendnachwuchszentrum gespielt hat und damit die Bedingungen erfüllen würde, um ein sogenannter Homegrown Player zu sein. Denn es gibt ja in der Premier League die Homegrown Player Regel, das heißt, von den 25 Spielern, die für den Premier League Kader gemeldet werden, müssen mindestens 8 dieses Homegrown Kriterium erfüllen. Also 3 Jahre sind das, glaube ich, insgesamt, müssen nicht am Stück gewesen sein, aber insgesamt vor dem 21. Lebensjahr in einer Nachwuchsakademie in England oder Wales gespielt haben. Und dadurch entstehen dann eben auch teilweise die etwas, ja, aufgeblasenen. Ich wollte was Cooles sagen mit Inflation, aber wusste nicht wie, deswegen habe ich jetzt spontan auf aufgeblasen umgeschwenkt. Aufgeblasene Marktwerte für englische Spieler, und Angelo Stiller wäre nicht 32, sondern 50 Millionen Euro wert. Lamine Yamal spielt beim FC Bayern München. Ich glaube, das spielt so ein bisschen darauf ab, auf die Frage, ob es da einen Barca-Bonus und einen Bundesliga-Bayern-Malus gibt, aber ich würde nicht sagen, dass man zögerlich war, damit Jamal Musialas Marktwert sehr hoch zu setzen. Der wurde im November 2022, da war Musiala 19 Jahre alt, zum ersten Mal auf 100 Millionen Euro angehoben. Und Jamal ist jetzt immer noch 17 Jahre alt und spielt eine Saison, glaube ich, mit 6 Toren und 11 Vorlagen, in der er immer noch die Möglichkeit hat, in reinen absoluten Scorerzahlen die bisher beste Bundesliga-Saison von Jamal Musiala zu überbieten. Es müssten, glaube ich, 22 Scorer insgesamt gewesen sein, die Musiala in der Saison 21-22 hatte. Von daher glaube ich, der Marktwert wäre wahrscheinlich ein bisschen niedriger, das glaube ich schon. Ich würde schon sagen, dass ein anderer Fokus drauf ist, Barcelona nochmal, als auf dem FC Bayern. Aber ich würde sagen, der Marktwert sinkt moderat von 180 auf 160 Millionen Euro. Granit Xhaka ist 19. Also, da würden erstmal einige Leute schockiert sein, ob der geringen Geschwindigkeit und ehemals des lichter gewordenen Haars in dem frühen Alter. Also, ich glaube, das wären zwei Dinge, die aufgefallen wären. Ansonsten, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich vorstellt, dass ein 19-Jähriger diese Abgezocktheit, Ruhe am Ball, Spielintelligenz, technische Qualität, Torgefahr aus der Distanz und absolute Killer-Mentalität mitbringen würde, dann glaube ich, wäre das ein 19-Jähriger, um den sich sehr, sehr viele Vereine kloppen würden. Und deswegen glaube ich, Granit Xhakas Marktwert würde unter der Bedingung, dass er heute wieder 19 wäre, von aktuell 17 Millionen Euro auf 80 Millionen Euro steigen. Alexander Isak ist Franzose. Sehr, sehr gut. Wenn Alexander Isak Franzose wäre, also erstmal muss man sagen, es wird viel zu wenig darüber gesprochen, dass Alexander Isak heute einfach einer der mit Sicherheit besten Neuner der Welt ist. Also ich glaube, wenn du eine Liste der 10 besten Neuner der Welt aktuell machst, kommst du nicht um Alexander Isak herum. Und der war lange Zeit einfach ein vollumfänglicher BVB-Flop. Der hat da keine einzige vernünftige Chance bekommen. Und das ist schon wild, wenn man darauf schaut, wie der Spieler letztendlich so ein bisschen, ja, verschwendet wurde vielleicht auch. Also ich weiß nicht ganz, ob der beim BVB die Entwicklung auch unternehmen können, aber offensichtlich ein sehr begabter Fußballer, Mikel Merino. Ähnliches Spiel, der ist nicht ganz auf demselben Niveau. Mittlerweile einfach auch Arsenal-Spieler und jemand, der eine sehr, sehr gute Karriere stand jetzt schon hingelegt hat. Also Wahnsinn, was da teilweise beim BVB mal gespielt hat. Alexander Ishak, der Marktwert würde von 75 Millionen Euro aktuell auf 100 Millionen Euro steigen. Französische Talente werden, glaube ich, qua des Kontexts, in dem sie auch historisch stehen, also große Vorgeschichte von vielen sehr erfolgreichen französischen Fußballern, werden sie, glaube ich, nochmal höher bewertet als viele andere. Und ich glaube, Frankreich ist halt so gemeinhin etabliert mittlerweile, vor allem in Europa, als der Elite-Talentpool der Welt. Das heißt, wenn du weißt, das ist ein Franzose, hat das nochmal irgendwie ein zusätzliches Gütesiegel, was, glaube ich, so einen Marktwert auch nochmal in die Höhe schrauben könnte. Und final, Leroy Sané hat zusätzlich einen rechten Fuß und wechselt zurück zu City. Also, wenn Leroy Sané einen starken rechten Fuß hätte, also quasi beidfüßig wäre, dann würde das diesen Fußballer ja nochmal in der Dimension auf ein ganz anderes Level heben, weil er kann ja so dribbeln, dass du in der Theorie nicht weißt, wieder nach links, wieder nach rechts, aber aufgrund der Tatsache, dass du halt weißt, der hat gerade für den Abschluss eigentlich nur seinen linken Fuß, weißt du halt in der Regel, worauf es am Ende hinausläuft oder wo er am Ende zumindest richtungstechnisch hin möchte. Und wenn dieser Spieler mit diesem, also immer noch mit dieser hohen Geschwindigkeit, mit dieser überragenden Technik, dieser Dynamik, auch einer guten Körperlichkeit, wenn der noch zwei starke Füße hätte und so noch viel unausrechenbarer wäre, würde das dem auf jeden Fall gut tun. Und ich glaube, sein Marktwert würde steigen von 45 auf insgesamt 65 Millionen Euro, weil er einfach auch schon in der Gesamtkarriere noch mal krasser und besser gespielt hätte, wenn er eben zusätzlich zu seinem sehr guten linken auch noch einen sehr guten rechten Fuß gehabt hätte. Oblivion 2706. Ich muss sagen, ich habe die letzten Tage echt nicht viel geschlafen. Also meistens immer erst so arbeitsbedingt tatsächlich. Im Regelfall, gut, einmal habe ich Weekend League gezockt, aber auch das ist Arbeit. Bedingt meistens so erst um 0 Uhr oder 0.30 Uhr im Bett gewesen. Und aktuell ist so Appell oder Rapport bei uns zu Hause morgens so zwischen 5 und halb 6. Da geht es schon ordentlich früh zur Sache. Ich werde ehrlicherweise zum Glück, da habe ich großes Glück, oft auch noch ein bisschen schlafen gelassen, aber trotzdem, ich merke ein bisschen, dass die Schlafbatterien mal wieder aufgefüllt werden müssen. Also vielleicht gehe ich heute Abend früh ins Bett, aber wir machen weiter mit der zweiten Frage. Oblivion 2706, und da können wir gut anknüpfen, denn du machst hier ein Thema auf, das ich ja gerade auch schon angerissen habe. Hallihallo, da aktuell immer mehr Traditionsclubs straucheln, wie sieht deiner Prognose nach die Bundesliga in 10 Jahren aus? Welche Mannschaften sind dabei und welche sind es nicht oder nicht mehr? Grüße von einem bald werdenden Papa, der langsam kalte Füße kriegt und nicht weiß, ob er der Verantwortung gerecht wird. Also da kann ich dir schon mal sagen, ich glaube, das ist vollkommen normal, dass du dich so fühlst, denn das kann ich von der anderen Seite berichten, auf der ich ja auch erst noch gar nicht so lange bin, knapp 6 Monate, also ein halbes Jahr. Ist nicht so, dass ich jetzt einen Arsch voll Erfahrung hätte, aber ich bin zumindest auf der anderen Seite und kann sagen, also ich verstehe das total, weil, so viel kann ich berichten, dein Leben wird sich radikal verändern und wird also sich aufteilen in ein Davor und ein Danach auf ganz viele verschiedene Art und Weisen. Manche schwieriger, herausfordernder, aber die meisten davon eigentlich sehr, sehr schön. Und das geht nicht weg. Ich glaube, das Gefühl von, mache ich das gut genug? Bin ich ein guter Vater für mein Kind? Mache ich das richtig? Du wirst auch konfrontiert werden mit ja, Gefühle, von denen du, glaube ich, nicht vorher denken würdest, dass du sie hast, weil man denkt, glaube ich, man kriegt ein Kind und dann ist der einzige Zustand, in dem man existiert, ein Gefühl von purer Freude und Liebe für dieses Kind. Und da ist auch extrem viel Liebe da, hundertprozentig, aber du wirst auch Gefühlen begegnen, dass du mal frustriert bist, genervt bist, weil das ist einfach menschlich, wenn du gerade in der Anfangszeit vielleicht wenig schläfst und die Nächte einem ein bisschen um die Ohren fliegen, dass man dann auch leichter gereizt wird und auch mal Gefühle empfindet, von denen man sagt, okay, habe ich jetzt nicht so mit gerechnet, aber das ist auch ganz normal. Auch ich musste dann Leute fragen, die schon Eltern geworden sind und mir bestätigen lassen, dass es ganz normal ist. Und ich kann nur sagen, bisher ist meine Erfahrung, dass es dann mit den Wochen nur schöner wird. Und bisher geht diese Progression wirklich nahtlos weiter und habe das Gefühl, man wächst immer mehr in diese Aufgabe rein, fühlt sich in der immer sicherer und je mehr man das tut, desto mehr genießt man das auch. Und also ich liebe das total, mir macht das mega viel Spaß. Ich merke das an so kleinen Sachen, dass wenn ich nach Hause komme, dass so ich auf den letzten Schritten, auf den letzten Metern und dann vor allem auch, wenn ich die Treppe hochgehe bei uns im Wohnhaus, dass ich dann merke, dass ich so plötzlich anfange, schneller zu gehen und fast schon die Treppe so ein bisschen hochlaufe, weil ich so eine Vorfreude habe, nach Hause zu kommen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und deiner Partnerin vor allem auch alles, alles Gute, dass die Geburt gut läuft und ihr da eine schöne erste gemeinsame Zeit kriegt und dann auch eine schöne Zeit, vor allem dann auch darüber hinaus. Aber mach dich nicht zu verrückt und ich glaube, du wirst das gut machen. Die Tatsache, dass du darüber nachdenkst, ob du der Verantwortung gerecht werden kannst, ist, glaube ich, schon ein gutes Zeichen, weil sich diese Frage zu stellen bedeutet, dass du einen Anspruch an dich selbst hast als Vater und das, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Ja, zu deiner Frage. Wie sieht die Bundesliga in 10 Jahren aus? Das ist eine super spannende, super geile Frage. Ich sage nicht nur, welche Mannschaften, welche 18 Mannschaften in der Bundesliga-Saison 2034-35 antreten, sondern ihr kriegt von mir heute exklusiv sogar die Abschlusstabelle präsentiert. Das wird die Abschlusstabelle in 2034-35 sein. Und für den Spannungsbogen, ich hoffe, den können wir aufbauen, in dem nicht alle sofort eingeblendet werden, machen wir das von hinten nach vorne. Auf Platz 18 absteigen, Wert in der Saison 34-35 Hannover 96. Was bedeutet, dass sie schon mal wieder aufgestiegen sind, immer davor, und das ist ja immerhin eine gute Sache. Dasselbe gilt auf Platz 17 für Hertha BSC, die ein weiteres Mal runtergehen. Die befinden sich gerade in ihrer Fahrstuhlmannschafts-Era zu diesem Zeitpunkt. Auf der 16 Relegation der erste FC Kaiserslautern zurück in der Bundesliga, da schon vielleicht seit 2-3 Jährchen und dann eben in der Relegation, und da bin ich zuversichtlich, dass wir 2034, 35, wer auch immer dann auf uns wartet, knacken werden in der Relegation. Platz 15, Union Berlin. Haarscharf halten die sich in der Bundesliga seit einer ganzen Weile schon, werden nicht absteigen zwischen jetzt und 2034, 35, aber werden auch nicht mehr zu den Höhenflügen ansetzen, die sie einstmals begonnen hatten. Auf der 14 VfL Wolfsburg gekommen, um zu bleiben, wie ein perfekter Fleck. Auf der 13 der SC Freiburg, auf 12 Mainz 05, wieder so ein bisschen auf Normalmaß runtergestutzt in 10 Jahren. Auf der 11 der FC Schalke 04, also hätte vor 10 Jahren noch extrem deprimierend geklungen. Heute, glaube ich, wäre das eine Sache, die die meisten Schalke-Fans mit Kusshand nehmen würden. Platz 10, der erste FC Köln, auch ein Traditionsverein, der in diesem Jahr schon in die Bundesliga zurückkehrt. Ich kann nicht versprechen, dass sie dann nicht nochmal zwischenzeitlich runtergehen, aber das Gute ist, 34-35 spielt der FC auf jeden Fall wieder Bundesliga. Auf der 9 Werder Bremen, auf der 8 Borussia Mönchengladbach, etablierte Vereine in der oberen Tabellenhälfte, aber um so richtig regelmäßig europäisch zu spielen, dafür reicht es dann doch nicht aus. Auf der 7 Bayer 04 Leverkusen, innerhalb der 10 Jahre oder in 10 Jahren auf jeden Fall wieder auf Normalmaß runtergestutzt und ich kann auch sagen, zum Glück keine weitere Meisterschaft mehr gewonnen, also da ist die Bundesliga auf der sicheren Seite. Auf der 6 Rasenballsport Leipzig, ich wünschte mir, es wäre anders. Wünscht es mir wirklich sehr, aber ich glaube, die werden wir nicht los. Die werden wir nicht los, weil das Engagement überdauert ja mittlerweile auch den, den Gründer der Plörre. Und deswegen glaube ich, die werden eine ganze Weile noch da sein. Die werden nicht diese Nummer 2 werden, wo man Angst hatte, dass die tatsächlich Meister werden können. Das sehe ich einfach nicht. Aber die werden, glaube ich, immer mitspielen um diesen Dunstkreis Plätze 3 bis 6 und in dem Fall eben 6. Platz 5 geht an Borussia Dortmund, der BVB zu dem Zeitpunkt eine Mannschaft, die auch zu den oberen 3 bis 6 gehört in der Bundesliga, aber nicht viel mehr. Auf der 4 Eintracht Frankfurt, inzwischen ein fast schon Dauergast in der UEFA Champions League, etabliert als deutsche Spitzenmannschaft und in der Saison eben 4. Hinter der Mannschaft mit dem Brustring der VfB Stuttgart stolpert und stellt sich selbst so ein bisschen das Bein in dieser Saison, aber ich kann berichten, der VfB setzt seine positive Gesamtentwicklung fort und schafft es, sich wieder langfristig in der Bundesliga-Spitzengruppe zu etablieren, auch aufgrund der Tatsache, dass Baden-Württemberg ein finanzstarkes Bundesland ist und der VfB ein finanzstarker Club wieder wird. Auf der 2 der FC Bayern München. Der FC Bayern München wird 2034-35 nur Vizemeister. Ein in die Jahre gekommener Jamal Musiala, ein in die Jahre gekommener Florian Wirtz haben nicht mehr ganz das Niveau, um zu verhindern, Achtung, dass der Hamburger Sportverein in der Saison 2034-35 deutscher Meister wird. Ich sage, das Hamburg-Jahrzehnt kommt. Hamburg steigt jetzt auf und dann beginnt vom Aufstieg ausgehend eine lange, steinige, aber stetige Reise nach oben, die kulminiert darin endet, dass der HSV in 34-35 deutscher Meister wird. Ich bin der Meinung, so viel Scheiße, wie dieser Verein seit dem Abstieg gefressen hat, haben die sich einiges, einiges an Bonuspunkten erarbeitet, glaube ich, beim Fußballgott. Einiges gut bei dem, einiges im Kerbholz. Und deswegen glaube ich, der HSV wird ein paar geile Jahre vor sich haben und die münden damit, dass der HSV deutscher Meister wird. Denn Hamburg ist ein Verein, der eine Infrastruktur drumherum hat, der aus einer Stadt kommt, die absolut dafür geeignet ist, einen Top-Club auf die Beine zu stellen. Hätte ja auch schon ein paar Jahre früher passieren können, wenn Jürgen Klopp damals nicht geraucht hätte und zerrissene Jeans getragen hätte. Aber so ist das Leben und so sieht es ja aus, die Abschlusstabelle 2034, 35. Prinz Riese, 10. Moin, Krügi oder Niklas. Liverpool war dabei, Liverpool war dabei, Präteritum, Vergangenheitsform, eine Traumsaison zu spielen. Champions League ungeschlagen, Premier League Titel fast sicher, Pokalfinale, also Carabao Cup Finale. Nun sind sie aus der Königsklasse ausgeschieden und haben verdient gegen Newcastle verloren. Ist die Saison plötzlich nur noch eine Enttäuschung? Und wie wirkt sich das auf Salahs Chancen aus, individuelle Auszeichnungen zu gewinnen? Grüße aus der Heimat der Lipperose. Also, ich finde es absurd, dass du die Frage so stellst, ehrlicherweise. Also es ist no hate, no disrespect, aber ich finde es absurd, dass du diese Frage so stellst und sie steht für mich stellvertretend für eine unrealistische Erwartungshaltung, die es mittlerweile viel zu häufig im Fußball gibt, dass die Ansprüche, die man an einzelne Spieler stellt, was sie leisten sollen und aber auch an Vereine stellt, in welcher Konstanz sie erfolgreich sein sollen, viel, viel, viel zu hoch sind. Also, wirklich beachtlich, wie sich Maßstäbe verschieben können, denn ein Team, das Team ist Liverpool, das klar vor der Saison als dritte Kraft gesehen wurde hinter Manchester City und dem FC Arsenal, da dachten die meisten Leute, die machen die Meisterschaft unter sich aus, steht jetzt, nachdem sie exakt einen einzigen Feldspieler verpflichtet haben für die laufende Saison, Federico Chiesa für 12 Millionen Euro, der quasi überhaupt keine sportliche Rolle spielt, also eine Mannschaft im Prinzip ohne Neuzugänge, die in der Vorsaison hinter Arsenal und Liverpool, Arsenal und City gelandet ist, oder City und Arsenal besser gesagt in der richtigen Reihenfolge, und wo alle gesagt haben, nee, die sind nicht stark genug und Arsenal und City sind klar vor dem. Die sind gerade mit 12 Punkten Vorsprung Tabellenführer. 12 Punkte Vorsprung, die müssten wirklich so dermaßen verkacken, damit das noch schief geht. Das wird de facto nicht passieren, Liverpool wird Meister werden. Ich habe nochmal recherchiert. Und bei der BBC haben vor der Saison 24-25 30 Radio- und TV-Experten, darunter auch viele ehemalige Spieler und Profis, ob das ein Troy Deeney, ein Shay Given war oder ein Joe Hart, gut, der hat ein bisschen Manchester City-Bias wahrscheinlich drin, die wurden alle darum gebeten, ihre Top 4 in der Premier League-Saison 24-25 zu tippen. Von 30 Leuten hat niemand Liverpool die Meisterschaft zugetraut und nur 2 von diesen 30 Leuten haben Liverpool einen zweiten Platz zugetraut. Bei allen anderen war Liverpool höchstens in den Top 4. Also das spricht dafür, dass die wirklich eigentlich fast keiner als Meisterschaftskandidat auf dem Zettel hatte vor dieser Saison. Und einem Kader, dem man nicht die Substanz zugetraut hat, Meister zu werden, jetzt einen Strick daraus zu drehen, dass die nicht die Substanz haben, um erfolgreich auf 3 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, das finde ich ist ein bisschen unfair, ist ein bisschen vermessen. Das wird dieser Saison auch nicht gerecht. In der Champions League kannst du absolut ausscheiden gegen PSG, gegen starkes PSG. Muss man auch mal festhalten, dass Liverpool ja auch durchaus Pech hatte. Das kann ja auch vor der Champions League-Reform passieren, wenn irgendeine Mannschaft unterperformt in der Gruppenphase und nur Zweiter wird. Aber im Achtelfinale als stärkste Mannschaft der Gruppenphase direkt auf dieses PSG zu treffen, mit so einer krass nach oben zeigenden Formkurve, langsam, das ist auch ein bisschen Pech gewesen. Und wenn die jetzt am Ende Meister werden, dann ist das doch so scheißegal, ob die den Carabao Cup gegen Newcastle verloren haben, ob die im Champions League Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain rausgeflogen sind. Das wäre die zweite Meisterschaft von FC Liverpool in der Ära der Premier League, also seit ungefähr 1992 überhaupt. Die zweite Meisterschaft überhaupt. Die erste ist die Asterix Championship, nicht wegen Asterix und Obelix, sondern weil die zumindest in der Fanwahrnehmung auch so ein bisschen mit einem Sternchen versehen ist, weil das war die Corona-Meisterschaft. Und auch das ist ein Titel, aber ich behaupte, das würde sich und wird sich nochmal ganz anders anfühlen, wenn die in der jetzt laufenden Saison tatsächlich Meister werden sollten. Deswegen, wenn Liverpool den Premier League-Titel holt, dann können die alles sein, aber garantiert keine Enttäuschung. Nael Rubin 2277. Grü Etsy. Angelo Stiller wird ja immer als der Kimmich-Nachfolger genannt. Jetzt, da Kimmich bleibt, wo seht ihr Stillers Zukunft? Und falls Stiller den VfB verlassen würde, wäre Ardon Yashari nicht der perfekte Stiller-Nachfolger? Meiner Meinung nach würde es für Yashari auch vom Karriereplan Sinn machen, als nächsten Step in die Bundesliga zu wechseln. Liebe Grüße aus der Schweiz. Also, Angelo Stiller. Ist eine gute Frage, wie sehr der sich gedulden kann, weil Kimmich hat verlängert, der wird dann auch die nächsten Jahre noch, und das auch vollkommen zu Recht bei seinem aktuellen Leistungsniveau, als Stammspieler beim FC Bayern verbringen. Der hat neben sich einen, wenn wieder fit und genesen, Alexander Pavlovic, der eine große und wichtige Rolle einnehmen soll. So richtig sehe ich da nicht, wo der Platz für Angelo Stiller ist, und sehe deswegen auch nicht, dass da ein Wechsel zum FC Bayern zeitnah bevorstünde. Bei Leverkusen hat nicht so unerhebliche finanzielle Ressourcen, und dasselbe gilt auch für Rasenballsport Leipzig, und das sind beides Vereine, denen ich zutrauen würde, entweder wenn Marco Rose geht oder wenn Xabi Alonso Leverkusen verlässt, ein Auge auf Sebastian Hoeneß als Nachfolger zu werfen. Und Sebastian Hoeneß hat Angelo Stiller in der zweiten Mannschaft vom FC Bayern trainiert, hat den mit zur TSG aus Hoffenheim genommen und den dann wieder zum VfB Stuttgart geholt. Also bisher ist Angelo Stiller einfach da hingegangen, wo Sebastian Hoeneß hinging. Deswegen wäre eine naheliegende Antwort: Angelo Stiller spielt dort Fußball, wo Sebastian Hoeneß in der kommenden Saison Trainer ist. Aber wenn er den VfB verlassen sollte und Sebastian Hoeneß beim VfB vielleicht bleibt, dann fände ich persönlich auf internationalem Parkett, dass der FC Barcelona ein sehr gutes Pflaster wäre für Angelo Stiller. Könnte ich mir da unter anderem auch sehr, sehr gut vorstellen. Fand ich sehr, sehr spannend. Die haben natürlich auch eine hohe Qualitätsdichte im Mittelfeld, aber vom Spielertyp würde er auf jeden Fall in das, was Barcelona macht oder wofür Barcelona auch als Fußballhistorie oder fußballhistorisch steht, sehr, sehr gut reinpassen. Das wären so Adressen, die ich mir gut vorstellen könnte. Jetzt zu deiner Frage: Passt Ardon Yashari als Nachfolger? Also Ardon Yashari ist ein Spieler, der bei uns mal von mir mitgebracht wurde in einem Calcio Berlin Shopping Guide für Union Berlin im Januar der letzten Saison, also im Januar 2024, also jetzt ein Jahr und zwei Monate her. Und ich mochte den Spieler damals schon sehr, sehr gerne, weil Yashari ein Spieler war, der für Zürich damals noch Mehrwert hatte in allen Phasen des eigenen Ballbesitzes. Der hat sich zwischen die Innenverteidiger fallen lassen und aus der Tiefe Bälle abgeholt und verteilt. Der ist im Mittelfeld angespielt worden mit dem Rücken zum Tor, konnte aufdrehen und durch so eine Explosivität auf den ersten Metern sich auch im Gegenspieler herumdrehen. Und der hat im letzten Drittel agiert, ist auf die Flügel ausgewichen, hat dort eben auch dann seinen Beitrag gehabt. Also ist ein Spieler, der wirklich in allen Phasen des Spiels mit Ball einen Mehrwert für die eigene Mannschaft haben kann. Spielt eine richtig starke Saison in Brügge und ist definitiv einer der Shootingstars der laufenden Saison, würde ich sagen. Und wenn man die beiden Datenprofile von Stiller und Yashari mal miteinander vergleicht, würde ich schon sagen, dass man durchaus Parallelen zwischen den beiden sieht. Natürlich spielt Stiller in einer deutlich anspruchsvolleren Liga, als das Yashari tut, aber so Passgenauigkeit auf kurze und mittlere Distanz ähnelt sich sehr. Die Genauigkeit von Stiller ist ein bisschen höher, was so lange Pässe angeht. Flanken ist nicht so ein Thema bei Yashari, aber das kann ja einfach auch bedingt sein, wie jemand Fußball spielt oder wie die Mannschaft Fußball spielt. Yashari ist ein durchaus brauchbarer, sehr ordentlicher Spieler von progressiven Pässen, linienbrechenden Pässen, kann das Spiel mit Ball ins letzte Drittel verlagern, ist aber auch ein sehr, sehr guter Ballschlepper. Da würde ich sagen, mehr Potenzial als Angelo Stiller. Da ein bisschen dynamischer und mehr Zug. Und wir sehen auch in den Statistiken so, was so Vorlagen angeht, erwartete Vorlagen angeht, schusserzeugende Aktionen, ähneln die beiden sich auch sehr. Also rein vom Datenprofil ausgehend kann man durchaus sagen, dass Ardon Yashari kein schlechter Schaut wäre für den VfB Stuttgart. Wenn es jemand anderes sein sollte, dann möchte ich noch den Namen reinwerfen: Salvatore Esposito. Das ist Italiener. Es ist ein Italiener vor allem. Und der spielt aktuell noch in der Serie B in Italien mit mittlerweile 24 Jahren, was ehrlicherweise vollkommen absurd ist, dass er das tut. Der ist nämlich viel zu gut für diese Liga. Seine Durchschnittsnote bei SofaScore, das ist nicht die Welt, aber es ist ein Referenzwert. Seine Durchschnittsnote für SofaScore liegt in der laufenden Saison bei 7,9. Das ist das Niveau, auf dem Joshua Kimmich, natürlich in der Bundesliga auf einem anderen Level, aktuell performt, rein notentechnisch. Also ein Spieler, der eindeutig zu gut für die Liga ist, in der er aktuell spielt. Und Esposito ist ein genialer Fußballer, ist wirklich so ein feiner Kicker, ist so ein richtiger Strippenzieher aus der Tiefe, kann diagonale Verlagerungen, kann den Ball vernünftig schleppen, kann linienbrechende Pässe spielen, kann das Tempo von dem Spiel diktieren und weiß sich tatsächlich auch gegen den Ball durchaus zu behaupten. Also wir sehen hier in der Serie B in der Vergleichsgruppe mit 69 Spielern gehört er ins oberste Perzentil, was progressive Pässe angeht, schusserzeugende oder schussvorbereitende Aktionen, oberste 3%, erwartete Vorlagen, oberste 3%, Tackles und Interceptions, also Zweikämpfe und abgefangene Bälle, Ballbesitz bereinigte, oberste 9%, also ein Spieler, der wirklich, wirklich ein tolles, rundes Paket hat, ist 1,78 groß, glaube ich, bräuchte deswegen auf jeden Fall so jemanden wie Atakan Karazor neben sich, und ich glaube auch, also Italiener aus der Serie A rauszuholen, ist in der Regel oder oftmals ein schwieriges Unterfangen und deswegen glaube ich nicht, dass sowas passieren wird, aber Salvatore Esposito wäre ein super spannender Transfer und einer auch, der in meinen Augen sehr gut in die Transferpolitik des VfB Stuttgart reinpassen würde. Leo der Profi, Gude, selbes Format, neuer Name, also was für ein Format auch immer, aber ich habe es mal mitgespielt. Hot 10, ranke diese 10 Hot Takes nach ihrer Wahrscheinlichkeit. Also von 10 sehr unwahrscheinlich bis 1 oder von 10 unwahrscheinlichsten bis 1 am wahrscheinlichsten, weil ich würde keins davon als sehr wahrscheinlich bezeichnen. Und die Takes sind, alle drei Europapokale gehen an ein englisches Team. Leverkusen wird nicht Vizemeister, Klopp wird in den nächsten 3 Jahren Leipzig-Trainer, Nagelsmann wird in den nächsten 3 Jahren Bayern-Trainer, Loris Karius hütet nächste Saison das Tor eines Bundesligisten, Dominik Kohr bleibt die restliche Saison ohne Karte, Stuttgart schafft es noch auf einen Champions-League-Platz, Lautern steigt auf, Hoffenheim steigt ab, Kovac bleibt über den Sommer hinaus beim BVB. Und ich habe mich für folgendes Wahrscheinlichkeitsranking entschieden. Grüße aus der Stadt ohne Flieder. Ja, dieses Flieder-Thema hier, das war auf jeden Fall groß letztes Mal. Ich habe bis heute nicht verstanden ganz genau, was ich eigentlich falsch gemacht habe. Aber gut, das ist eine andere Frage. Auf der 10 am unwahrscheinlichsten habe ich, Leverkusen wird nicht Vizemeister. Selbst bei 4 Siegen, nur 4 Siegen aus den letzten 8 Spielen und 4 Niederlagen, und das ist, glaube ich, Leverkusen absolut zuzutrauen, würden die auf 68 Punkte stellen, meine ich. Und Mainz und Frankfurt, die dahinter sind, müssten jeweils alles gewinnen. Alle 8 Spiele gewinnen, um an Leverkusen vorbeizuziehen, wenn sie es schaffen, 4 ihrer 8 Spiele noch für sich zu entscheiden. Deswegen, das ist rein rechnerisch fast unmöglich, dass das passieren wird. 9. Alle drei Europapokale gehen an ein englisches Team. Du hast in der Europa League noch die Spurs und Manchester United vertreten. Du hast in der Conference League als klaren Favoriten den FC Chelsea, aber da durchaus auch mit einer Mannschaft wie zum Beispiel der Fiorentina und mit Betis Sevilla. Zwei Teams, denen ich zumindest zutrauen würde, Chelsea in einem Finalspiel, in einer Partie zu schlagen. Und in der Champions League hast du eben noch Aston Villa und den FC Arsenal dabei, die, würde ich sagen, beide als mal mehr, mal weniger große Außenseiter in das Viertelfinale gehen. Ich glaube, PSG wird sich gegen Aston Villa durchsetzen und Arsenal hat Real Madrid vor der Brust. Deswegen halte ich es nicht für wahrscheinlich, dass alle drei Europapokale an ein englisches Team gehen. Auf der 8, Loris Karius hütet nächste Saison das Tor eines Bundesligisten. Ich glaube, Loris Karius hat schon gut Glück gehabt, dass es jetzt auf Schalke so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Hatte jetzt auch, glaube ich, einen Wackler drin, zuletzt in der letzten Partie oder einer der letzten Partien. Und ich glaube, wenn der es schafft, sich nochmal in der zweiten Bundesliga als Torwart zu etablieren, ist das schon ist schon sehr viel gewonnen. Und ich sehe jetzt auch gerade nicht die Bundesliga-Mannschaft, die von den Mannschaften, die auch in der Bundesliga wahrscheinlich bleiben, die so einen akuten Bedarf hätten, dass sie sagen würden, ja klar, wir holen Loris Karius und stellen den bei uns ins Tor. Auf der 7, Dominik Kohr bleibt die restliche Saison ohne Karte. Er hatte tatsächlich schon mal in den letzten 5 Spielzeiten eine Saison, entweder Saison, ich meine Saison 22-23 oder 21-22, eine von den beiden, hatte Dominik Kohr tatsächlich mal 11 Spiele ohne eine gelbe oder rote Karte. In der laufenden Saison ist die längste Strecke ohne Verwarnung 7 Spiele gewesen. Aber trotzdem glaube ich, wenn Dominik Kohr spielt, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem hoch, dass er nochmal eine Karte sieht. Und deswegen glaube ich auch, dass das eher passieren wird, als dass es nicht passieren wird bis zum Saisonende. Auf der 6, Hoffenheim steigt. Moment.
Junge, Alter.
Aber die Mate lieber vorher trinken sollen. Ja, Hoffenheim steigt ab, also sorry to break it to you. Sie werden absteigen irgendwann. Ich glaube, der Downfall der TSG Hoffenheim korreliert ganz stark damit, wie lange ja, einer noch hat, sag ich mal. Also doof, das zu sagen, aber es ist so. Aber ja, Hoffenheim steigt nicht ab in dieser Saison. Auf der 5 in der Mitte, Stuttgart schafft es noch auf einen Champions-League-Platz. Der Weg ist ja tatsächlich relativ weit. Der VfB aktuell Platz 10 mit 37 Punkten. Und es sind 8 Zähler, die sie noch aufholen müssten auf Mainz oder und Frankfurt, um das noch zu schaffen. Plus die ganzen Teams, die sie dann dazwischen noch überholen müssten. Das sehe ich auch ehrlicherweise eher nicht passieren. Auf der 4, Kovac bleibt über den Sommer hinaus beim BVB. Halte ich für wahrscheinlicher als die vorigen Sachen, weil die vorigen Sachen sind für mich teilweise einfach Mathematikgeschichten. Und da kann ich mich dazu hinrechnen, dass das nicht passieren wird. Hier ist es halt irgendwie eine, also könnte man hier auch mit dem Punkteschnitt von Niko Kovac in der Bundesliga, aber hier ist irgendwie noch ein bisschen mehr Graubereich, ein bisschen mehr Spielraum, ein bisschen mehr Möglichkeit dafür, dass irgendwas Überraschendes, Unerwartetes noch passieren könnte. Und deswegen, ich sage, das ist auf der 4 aktuell unwahrscheinlich, aber ich glaube, wenn er es schaffen würde, in der Bundesliga mal ein paar positive Ergebnisse am Stück einzufahren, könnte das nochmal Bewegung in die Sache reinbringen, zumal ja der BVB auch im Champions-League-Viertelfinale steht. Auf der 3, Lautern steigt, uff. Also, ich finde, nichts von diesen 10 Szenarien hier ist so richtig super wahrscheinlich. Aber von denen, die da sind, ist Lautern steigt auf noch eines der wahrscheinlicheren Szenarien, würde ich zumindest behaupten. Denn auch das ist mathematisch noch im Bereich des Möglichen, war jetzt schon ein herber Dämpfer. Das zwischenzeitliche 0-3 oder 3-0 und dann am Ende 5-3 gegen Paderborn hat schon ein bisschen wehgetan. Aber für Lautern ist es alles noch im theoretischen Bereich des Möglichen. In der Relegation würden aktuell mit Bochum, Kiel oder Heidenheim jeweils Mannschaften warten, die ich dem FCK zutrauen würde zu schlagen, und von daher packe ich das auf die 3. Auf der 2, Klopp wird in den nächsten Jahren, in den nächsten 3 Jahren Leipzig Trainer. Also Jürgen Klopp traue ich mittlerweile alles zu, jemand, der hippokratischen Eid pervertiert, um sich selbst als Dr. Football zu stilisieren, der keinen Unterschied macht zwischen seinen Patienten, so als sei es irgendwas Ehrenvolles, moralisch Wertiges, was er da vollbracht hätte, indem man einen fetten Paycheck-Job bei Red Bull angenommen hat. Dem ist, glaube ich, fast alles egal, und ich glaube, der würde es auf jeden Fall für sich sowohl nach außen in der Kommunikation als auch für sich selbst gebogen kriegen, warum das jetzt doch in Ordnung ist und doch das okay ist, dann da Trainer zu werden. Deswegen, das halte ich für am zweitwahrscheinlichsten, aber nochmal, nichts davon halte ich für wahrscheinlich. Am ehesten für wahrscheinlich halte ich tatsächlich das, was ich noch aufbewahrt habe, und das ist: Nagelsmann wird in den nächsten 3 Jahren Bayern-Trainer. Ich glaube, Nagelsmann wird noch die WM machen, dann wird sich ganz stark am vom WM-Verlauf ausgehend entscheiden, wie lange Nagelsmann noch als Bundestrainer weitermachen möchte. Also Fakt ist ja durchaus, dass er eine EM schon gecoacht hat, das auch für zuletzt Deutschland-Verhältnisse relativ erfolgreich. Jetzt macht er eine WM, und wenn die auch ein Erfolg werden sollte, also wenn es der krönende Erfolg wird, glaube ich, kann er sowieso guten Gewissensschuss machen, aber wenn es auch eine erfolgreiche WM wird, im Sinne von, das würde ich definieren, nochmal als ein Halbfinaleinzug, dann kann er, glaube ich, durchaus sagen, habe fertig. Und der FC Bayern weiß, glaube ich, dass sie einen Fehler gemacht haben, Julian Nagelsmann so früh zu entlassen, auf diese Art und Weise zu entlassen. Und deswegen, glaube ich, das Kapitel und diese Tür ist noch nicht zu und wird sicherlich früher oder später nochmal geöffnet werden. Javi Marquez 13 aus unserem wunderbaren Discord. In diesem Discord könnt ihr reinkommen, wenn ihr Calcio Berlin auf Twitch abonniert habt zum Beispiel oder Supporter bei Patreon seid. Da könnt ihr Fragen einreichen, da könnt ihr euch mit der Community austauschen, kleine Fußball-Quizzes machen und diverse andere wunderbare Dinge, die ein Discord so mit sich bringt. Servus, deine Meinung bitte zu den DFB-Jubiläumstrikots. Viele Grüße aus der heimlichen Hauptstadt des Bieres und Heimatstadt von Thomas Gottschalk. Keine Ahnung, wo das ist. Hätte jetzt Gottschalk aus dem Bauch heraus irgendwie nach Westdeutschland gepackt, weil ich finde nicht, dass er so einen prägnanten Dialekt hat, der irgendwie raussticht. Aber zur Frage, DFB-Jubiläumstrikots, also erstmal muss man sagen, die verstehen nach wie vor oder wissen nach wie vor, was sie tun. Also nach wie vor ist gut, das wissen sie nicht seit so langer Zeit, aber ich würde sagen, beginnend ausgehend von der EM-Kampagne, so ab Übernahme Julian Nagelsmann, hinzu, wo wir heute sind, hat der DFB, muss man ihnen lassen, echt eine gute Image-Kampagne gefahren. Gute Bilder erzeugt. wild. Gute Bilder erzeugt, gute Stimmung erzeugen können, Leute mitgenommen in gelungenen Aktionen. Und das setzt sich, glaube ich, hiermit fort. Der Clip ist einfach sehr, sehr gut, den sie da produziert haben, der auch sowohl, und das ist auch wichtig gewesen, glaube ich, dass er die gesamtdeutsche Fußballgeschichte abbildet. Und das inkludiert natürlich auch die Erfolge, die die Frauennationalmannschaft gefeiert hat. Dann hast du eben eine Nia Künzer, die mit dabei ist, eine Jule Brandt, die mit dabei ist unter anderem. Und dann diverse andere deutsche Legenden. Sehr gute Rolle von Rudi Völler. Die Jacke, die Florian Wirtz anhat, der Gesamtlook, den er dort trägt, der ist Killer. Absolut Killer. Also sieht richtig gut aus. Dass er eben dann doch kein so guter Schauspieler ist, hört man, glaube ich, ganz am Ende, als er den einen Satz spricht, so richtig, den er, glaube ich, sagt in diesem Clip, aber trotzdem einfach sehr, sehr gut gemacht. Zum Trikot selber. Ich finde, das sieht total gelungen aus in so Kleidungskontexten, im Sinne von so Alltagskleidungskontexten. Also es gibt ja dieses Fotoshooting, das Thomas Müller gemacht hat. Da sieht das richtig gut aus, gerade mit dieser einen Nadelstreifen-Anzugshose, auch da getragen von Jule Brandt und Florian Wirtz. Sieht sehr, sehr schick aus. Ich finde es dann für das, was es ist, für ein Fußballtrikot fast ein bisschen zu langweilig, ein bisschen zu schlicht. Aber ich verstehe ja total auch, dass es in der Tradition steht, die 125 Jahre alte deutsche Fußballgeschichte abdecken soll. Wenn man da anknüpfen will an etwas, was schon sehr, sehr lange her ist, dann macht der Look auch total Sinn. Und der ist auf jeden Fall sehr, sehr clean, sehr, sehr schick, sehr, sehr edel umgesetzt. Und ich würde diesem Trikot, glaube ich zumindest, in der Gesamtheit eine 8 von 10 geben. Letzte Frage von Colin. Moin, würde gerne mal deine Meinung zu dem Bannergate, in Klammern Wortspiel, in Bochum wissen. Ist ja jetzt schon das dritte Mal, dass das passiert, habe aber auch schon gehört, dass auch bei anderen Spielen Banner davor gehangen haben und es keine Beanstandungen gab, in Klammern ohne Gewehr. Finde, Bochum muss da dringend eine Lösung finden, weil irgendwann kommt es noch wirklich zum Spielabbruch. Sonnige Grüße aus dem Ostmünsterland, aka dem Land der Täter-Opfer-Umkehr. Sage ich, weil du hier so Bochum in die Verantwortung nimmst und das finde ich ehrlicherweise nicht ganz korrekt in der Einordnung der Situation. Und die Fallbeispiele, die so gezeigt wurden von, ja, da war das aber auch so, haben sich dann, glaube ich, die zumindest, die ich mitbekommen habe, irgendwo auch wieder entkräftet. Es gab zum Beispiel das Beispiel von Borussia Dortmund, wo es aber nur eine temporäre Choreo war, die auch danach wieder entfernt worden ist. Und Frankfurt, also Eintracht Frankfurt, hat sich ja auch schon letztendlich für das entschuldigt, was da passiert ist, für diese sehr, sehr lange Verzögerung des Anpfiffs gegen den VfL Bochum. Und damit irgendwo in meinen Augen, also das bedingt ja auch die Idee einer Entschuldigung, die Schuld auf sich genommen. Und Bochum ist da, das hat die SGE-Seite selber auch bestätigt, in ausreichende Vorleistung gegangen, um zu verhindern, was dann eigentlich doch da passiert ist. Sie haben nämlich die nötigen Informationen mit ordentlich Vorlauf bereitgestellt und ganz klar kommuniziert, das sind die Maße, dort dürfen die Sachen hängen, dort dürfen sie nicht hängen. Also es ist vollkommen klar gewesen, was dann eben verlangt wurde von den Frankfurtern, zumal sie ja jetzt auch nicht zum ersten Mal zu Gast beim VfL Bochum gewesen sind. Ich glaube, es gibt gerade mal irgendwelche baulichen Arbeiten, die so ein bisschen was an der Gesamtsituation da verändert haben, aber auch seitdem, glaube ich, hat die SGE schon zweimal dort vorgespielt und das auch ohne Zwischenfälle geschafft, was ja zeigt, dass es per se möglich ist, dort ein Auswärtsspiel zu spielen, ohne dass es eben so weit kommen muss. Der Fußball lebt ja letztendlich komplett davon, dass wir alle in Deutschland auch vor allem, würde ich sagen, hinsichtlich der Stadionatmosphäre lebt er komplett davon, dass wir alle ihn mit mehr Bedeutung aufladen, als er gemessen daran, wie viel realen Einfluss er auf unser tatsächliches alltägliches Leben hat, verdient hätte. Also wir machen den Sport, und das ist gut so, also es ist nicht böse gemeint, um Gottes Willen, es ist gut so, dass es so ist, aber wir machen den ja de facto größer, als er ist, weil, also, noch nie gehört, geil, meine Mannschaft hat gewonnen, ich habe nächste Woche jetzt 3 Urlaubstage mehr. Also so läuft es ja nicht, ne? Also dein Leben geht ja genauso weiter wie vorher. Und wir überhöhen den ja alle selber. Und das sorgt, glaube ich, in Deutschland dafür, dass er eben so ernst genommen wird, gerade auch von den Ultras ernst genommen wird, für die Atmosphäre, die wir in Stadien haben, für das soziale Engagement, das sich rund um solche Ultragruppierungen bildet, weil das eben auch dann oft Identifikation mit einer Stadt bedeutet und bedeutet, man will eben auch dann der Stadt was zurückgeben zum Beispiel. Also bringt ganz, ganz viele positive Faktoren mit sich, aber es gibt eben auch eine Kehrseite davon und die Kehrseite davon ist eine gewisse Selbstüberhöhung, eine Überhöhung der eigenen Wichtigkeit und ein bisschen anmaßend in dem, was man glaubt, sich rausnehmen zu können und für wie viele andere Menschen man glaubt, entscheiden zu können, ob so ein Fußballspiel jetzt losgehen soll oder nicht. Und so habe ich das hier auf jeden Fall wahrgenommen. Also muss ich sagen, keinen Gefallen getan, aber auch das ist ja Teil der Wahrheit, möchten sie auch nicht. Das ist ja so ein Irrglaube oftmals, wenn Leute sagen, ja, damit tun die Ultras sich keinen Gefallen und ihre Akzeptanz in Deutschland, wenn sie jetzt hier Pyrotechnik abbrennen. Die Idee ist ja explizit nicht zu gefallen. Ultrakultur ist ja irgendwo auch Subkultur in Deutschland. Und das bedeutet halt irgendwo ja auch eine gewisse Anti-Establishment-Haltung und das zielt gar nicht im Zweifelsfall darauf ab, gemocht zu werden. Deswegen, glaube ich, im Zweifelsfall ist das Unverständnis, die Empörung auch genau das, was die Leute haben möchten, genau die Art Reaktion, die sie eben anstreben für dieses Verhalten. Aber in dem Fall, also mein erster Impuls war, Digga, was ist da los in Bochum, Alter? Warum passiert es immer bei dem? Gefühlt ist auch irgendwie immer Ärger, Feuerzeug bei Dresen, Jürgen Dres hier, der Ex-Torwart, das ist in Berlin passiert, bei Union Berlin, gegen Gladbach, der Becherwurf etc. pp. Was ist da los? Aber in dem Fall finde ich, wenn man in die Materie genauer reinschaut, muss man ehrlicherweise sagen, dass man dem VfL Bochum gar nicht viel vorwerfen kann. Und der Hauptvorwurf für die Spielverzögerung geht dann eben an die Leute raus, die dann nicht bereit waren, diese Banner abzuhängen und dann ja auch, und das ist fair enough, so konsequent waren, dass die das Stadion danach verlassen haben und eben keine Stimmung für ihre Mannschaft gemacht haben mehr. Ich mache jetzt auch nichts mehr. Das war's mit Frag Calcio. Ich zisch die Mate jetzt leer und dann kann ich auch in Ruhe Bäuerchen machen, ohne euch damit zu behelligen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like das Video, abonniert den Kanal, kommentiert, wenn ihr Lust habt und ja, ruht euch aus, passt aufeinander auf. Macht's gut, ne? Ciao, ciao.